Ja, dürft euch gerne setzen. Guten Morgen erstmal. Schön, euch alle wiederzusehen und Gottesdienst zu feiern. Es ist einfach immer wieder schön, in das Haus Gottes zu kommen. Und ein paar von uns sind glaube ich, sehr erfrischt. Wir waren gestern auf dem Workshop-Tag vom Via Movement und das war so schön, die Zeit miteinander, der Austausch. Und auch die Erfrischung und Ermutigung durch die Predigten, den Lobpreis dort. Ach, es war schön. Wir waren 7 Leute und es war eine tolle Zeit in Stuttgart. Kein Bild. Nee, haben wir leider nicht. Nee, wir waren zu 7 und es war einfach schön, gell? Es war eine schöne Zeit, ja. Also, das nächste Mal, das findet ja mehr zweimal im Jahr statt, im März ist oder im Frühjahr ist immer der Workshop-Tag mit Delegiertenversammlung und im Herbst ist dann die LeadCon. Das ist auch so eine Art Workshop-Tag. Da werde ich aber immer rechtzeitig zu einladen. Wir haben ja die Predigtserie über Gemeinde abgeschlossen und ich möchte heute aber nochmal einen Schritt persönlicher werden, weil Gemeinde sind ja auch wir. Und ich habe das ja schon angedeutet, dass ich nochmal darüber sprechen möchte, wie Gott uns bearbeitet, wie er an uns persönlich arbeitet. Und ich fasse aber nochmal kurz zusammen, dass wir, weil da kommt das ganze Gedanke ja her. Wir haben festgestellt, die Gemeinde ist der Leib Christi. Und sie ist die Hoffnung der Welt. Und wir sind ein Teil des Leibes Christi. Guck mal die erste Folie. Ja, das ist die Überschrift, genau, vom Rohdiamanten zum Brillanten, darum geht's heute und ich habe ein bisschen was an Anschauungsmaterial mitgebracht und der Leib, also keinen echten Diamanten, aber wilder von einem echten Diamanten. Der Leib Christi, die Gemeinde ist sein Leib. Wir haben das gelesen in Epheser 1, 22, 23. Ja, Gott hat ihm alles unter die Füße gelegt und er hat ihn, den Herrscher, über das ganze Universum zum Haupt der Gemeinde gemacht. Wie cool ist das? Sie ist sein Leib und er lebt in ihr mit seiner ganzen Fülle. Er, der alles und alle mit seiner Gegenwart erfüllt. Wir sind der Leib Christi. Und als Christ bin ich ein Glied dieses Leibes. Jetzt habe ich leider das Puzzle vergessen. Das hängt im Büro, das wir zusammengelegt haben. Es ist vollständig zusammengelegt worden noch am Ende des Gottesdienstes. Da steht nämlich drauf, 1. Korinther 12, 27, ihr aber seid der Leib Christi und jeder Einzelne ein Glied. Und so haben wir das letzte Woche ja gemacht. Jeder durfte sich ein Puzzleteil nehmen, der da war und sich als Puzzleteil in den Leib einfügen. Und wir haben festgestellt, wenn ein Teil fehlt, das ist nicht gut. Da fehlt was. Es ist nicht komplett. Was passiert dadurch? Was bedeutet das für uns? Zum einen, die nächste Folie, wenn wir Leib Christi sind und wir ein Teil davon sind, das gibt uns Identität. Identität, unsere Identität kommt von Gott. Ich hatte das an Beispiel von dem Softie, vom Kuscheltier, von Franz beschrieben, der für ihn der ist unbezahlbar, dieses Stofftier, ne, für ihn geworden. Und das hat mich zu der Erkenntnis geführt, dass der Wert des Menschen nicht durch das Äußere oder den Preis oder so definiert wird. Oder des Menschen. Der Mensch hat keinen Preis, aber manche Sachen haben einen Preis. Aber der Wert des Menschen wird nicht dadurch definiert, durch das Äußere, sondern allein durch das, was Gott über ihn sagt. Es gibt uns Identität, wenn wir Leib Christi sind und ein Teil dieses Leibes sind. Es gibt uns Berufung. Denn wir haben auch gelesen im 1. Korinther 12, 18 bis 19, Tatsache jedoch ist, dass Gott entsprechend seinem Plan jedem einzelnen Teil eine besondere Aufgabe innerhalb des Ganzen zugewiesen hat. Was wäre das schließlich für ein Körper, wenn alle Teile dieselbe Aufgabe hätten? Hey, wir alle haben was. Wir alle sind kostbar und unersetzbar. Und wir haben auch eine einzigartige Berufung auf unserem Leben. Ich hatte das auch, das ist schon mal so ein kleiner Vorgeschmack, auch was Identität und Berufung angeht, auf das, was noch so kommt. Das hier ist ja ein normaler Stein, ne? Irgendwie. Von außen vielleicht nicht so schön, ja, so wie wir uns vielleicht auch manchmal fühlen und wir uns auch vielleicht auch andere sehen, weiß ich nicht. Aber innen drin ist etwas Wunderbares. Und da guckt Gott rein. Gott sieht das Kostbare in uns. Gott sieht diesen Edelstein in uns. Und er hat auch jeden anders gemacht. Es gibt so viele verschiedene Steine. Und er will aber mit jedem Einzelnen, also alle Facetten hier sind unterschiedlich, das findest du nicht noch einmal auf dieser Erde, diesen Stein. Und er will aber das Ganze noch zu einem Brillanten verarbeiten. Und darüber will ich nachher auch noch sprechen. Aber das ist irgendwie ein Bild, auch finde ich, wie Gott, teilweise wie wir uns sehen, wie Menschen uns sehen und wie Gott uns sieht. Er sieht, was innen drin ist. Und es ist ein kostbarer Schatz, der da drin ist. Und deswegen hat er uns auch eine Berufung gegeben. Und er hat ganz viel Schätze in jeden Einzelnen von uns reingelegt. Wir haben ein Ziel, wenn wir der Leib Christi sind. Haben wir auch gelesen. Epheser 4,15. Stattdessen sollen wir in einem Geist der Liebe an der Wahrheit festhalten. Ganz entscheidend, in einem Geist der Liebe an der Wahrheit festhalten, damit wir im Glauben wachsen und in jeder Hinsicht mehr und mehr dem ähnlich werden, der das Haupt ist. Christus. Das ist unser Ziel. Und darum geht es heute auch. Und damit verbunden ist auch die Hoffnung. Denn ich allein schaffe das nicht. Ich allein kann nicht dem Christus ähnlicher werden. Das schaffe ich von mir aus heraus nicht. Und deswegen haben wir auch die Hoffnung, wie sie in Philipper 1, Vers 6 steht. Da schreibt Paulus, ich bin überzeugt, dass der, der etwas so Gutes in eurem Leben angefangen hat, dieses Werk auch weiterführen und bis zu jenem großen Tag zum Abschluss bringen wird, an dem Jesus Christus wiederkommt. Und derjenige, von dem hier die Rede ist, bin nicht ich, das ist Gott. Und das tut er durch seinen Heiligen Geist in unserem Leben. Das ist die Hoffnung, die ich habe, denn ich von mir aus könnte das niemals, ich brauche Gottes Führung in meinem Leben. Und darum geht es heute. Gott möchte uns formen, der Heilige Geist möchte uns immer mehr in den Menschen verwandeln, den Gott in uns sieht. Und er möchte, dass wir immer mehr auch in die Aufgaben tatsächlich, dass wir sie erkennen und da hineinwachsen, in die er uns gegeben hat. Die Berufung und die Aufgabe, die damit zusammenhängt. Und da kommt eben das Bild der Edelsteinbearbeitung ins Spiel. Wir waren vor anderthalb Jahren ungefähr, waren wir in Idar-Oberstein im Edelsteinmuseum. Und ja, ich verbinde das halt oft so, wenn ich Dinge sehe und dann habe ich da manchmal zack, die direkte Verbindung zu ein Bild, das wie Gott ist oder wie, ja, bildliche Darstellung von irgendeinem geistlichen Thema. Und das hat sich mir doch sehr eingeprägt, dieses ganze Bild. Und da war da ging es um Diamantenbearbeitung. Und da möchte ich heute mal Schritt für Schritt analog zu dem, wie ein Rohdiamant zu einem Brillanten verarbeitet wird, das Ganze mal analog auf den Weg übertragen, wie der Heilige Geist uns vom Klumpen oder Rohdiamanten zu einem Brillanten macht. Und das möchte ich heute mal zusammen mit euch durchgehen. Es gab da diesen Cullinan-Diamanten. Da ist ein Bild von ihm. Das ist der Rohdiamant. Genau. Und der hat 3106 Karat. Das ist der größte Diamant, der jemals gefunden wurde. Und falls er heute noch als Rohstein, so wie wir ihn sehen, existieren würde, dann wäre sein Wert gar nicht schätzbar, weil es so extrem selten ist, dass man solch große Diamanten überhaupt noch findet. Also man könnte seinen Wert gar nicht so richtig bestimmen. Und das erinnert uns auch schon irgendwie an dieses Bild, was Gott von uns hat. Dass wir von unschätzbarem Wert sind. Und dass jeder von uns einmalig ist und unersetzbar ist. Dieses Ding gibt es nur einmal. Aber interessant ist, was dann in den Verarbeitungsstufen von diesem Diamanten passiert. Weil jeder von uns ist wie so ein Rohdiamant, den der Heilige Geist bearbeiten möchte. Und der erste Arbeitsschritt ist das Sägen oder Spalten. Oh, da bereite ich schon mal ein bisschen was vor. Genau, da kannst du auch die nächste Folie machen. So, von diesem Diamanten wird in Form gebracht und das ist der Anfang. So. Hierbei wird der Rohdiamant in seine grobe Form gebracht. Es wird also abgeschnitten, was ihn daran hindert, in die weiteren Verarbeitungsschritte zu kommen und somit auch in die vorherbestimmte Form zu kommen. Und es handelt sich tatsächlich um einen sehr groben Arbeitsschnitt. Hier wird geschnitten. Hier wird richtig was abgeschnitten. Das erinnert mich an Kolosser 3, Verse 7 bis 11. Wo auch eine Rede davon ist, etwas abzulegen. Auch ihr habt euch früher so verhalten. Euer ganzes Leben wurde von diesen Dingen bestimmt. Doch jetzt legt das alles ab. Auch Zorn, Aufbrausen, Bosheit und Verleumdung. Kein gemeines Wort darf über eure Lippen kommen. Belügt einander nicht mehr. Ihr habt doch das alte Gewand ausgezogen, den alten Menschen mit seinen Verhaltensweisen, und habt das neue Gewand angezogen, den neuen von Gott erschaffenen Menschen, der fortwährend erneuert wird, damit ihr Gott immer besser kennenlernt und seinem Bild ähnlich werdet. Was diesen neuen Menschen betrifft, spielt es keine Rolle mehr, ob jemand Grieche oder Jude ist, beschnitten oder unbeschnitten, ungebildet oder sogar unzivilisiert, Sklave oder freier Bürger. Das Einzige, was zählt, ist Christus. Er ist alles in allem. Und hier ist die Rede, dass wir etwas ablegen. Das ist der erste Arbeitsschritt. Der Prozess beginnt mit dem Spalten von überflüssigem Material. Das ist der entscheidende Anfang. Und das ist mein absoluter Schwerpunkt heute. Was ist das für uns? Worin besteht dieser Anfang dieses Prozesses Gottes mit uns? Wie sieht er aus? Das fragten sich übrigens die Menschen nach Pfingsten auch. Nachdem Petrus gepredigt hatte, wir hatten es in den letzten Wochen auch mehrmals gehabt, Petrus predigt, Jesus ist gestorben, von den Toten auferstanden, in den Himmel gefahren, dann war er weg. Der Boss war weg. Aber er hat einen Stellvertreter geschickt und es ist passiert. Pfingsten kam, der Heilige Geist wurde ausgeschüttet und Petrus fängt an zu predigen in Jerusalem. Die Leute hören seine Predigt. Wir lesen das hier Apostelgeschichte 2, 37 bis 38. Die Zuhörer waren von dem, was Petrus sagte, bis ins Innerste getroffen. Was sollen wir jetzt tun, liebe Brüder? Fragten sie ihn und die anderen Apostel. Was sollen wir jetzt tun? Was ist jetzt ein Anfang? Ja, wie machen wir den Anfang? Was heißt das jetzt konkret für uns? Du hast gepredigt, okay, was bedeutet das für uns? Und seine Antwort ist, kehrt um. Das ist seine Antwort. Kehrt um, erwiderte Petrus. Und jeder von euch lasse sich auf den Namen von Jesus Christus taufen. Dann wird Gott euch eure Sünden vergeben. Und ihr werdet seine Gabe, den Heiligen Geist, bekommen. Da gibt er so eine Vorschau auf das, was dann passieren wird. Der Geist wird dann kommen und für Veränderung sorgen. Kehrt um. Das Wort dafür ist Buße. Das Wort dafür ist Buße. Es ist eine Umkehr. Und Buße ist sowohl im Alten als auch im Neuen Testament ein entscheidender Punkt. Es hat eine zentrale Rolle in der ganzen Bibel. Sie bedeutet nicht nur Reue über die Sünde, sondern eine echte Umkehr, eine Umkehr, eine Richtungsänderung, eine wirkliche Hinwendung zu Gott. Das ist Buße. Es ist die Rede von einer Verhaltensänderung, einer Sinnesänderung, einem neuen Denken, einem Empfinden von Reue. Und Buße und Vergebung hängen irgendwie miteinander zusammen. Also wenn ich mir die Bibel anschaue, die Bekehrungsgeschichten in der Bibel, wenn ich mich meine Bekehrungsgeschichte anschaue, wenn ich mir die Geschichten von, die wir hier so untereinander haben, anhöre, dann hängen Buße und Vergebung doch miteinander zusammen. Ich sehe da eine Wechselwirkung. Ich habe an der FH gelernt, bei technische Mechanik, das dritte Newtonsche Gesetz, Aktio ist gleich Reaktio. Kennt das jemand? Das ist ein Wechselwirkungsprinzip, das aussagt, dass wenn eine Kraft von einem Körper auf einen anderen wirkt, immer auch eine gleich große Kraft in die entgegengesetzte Richtung führt. Und so ist es mit Buße und Vergebung. Wenn eine echte Umkehr zu Gott stattfindet, hey, dann wirkt eine Kraft in das Reich Gottes rein, die eine Reaktion auslösen wird, die sich in Form von Vergebung tief in deinem Herzen äußern kann. Es fängt mit Buße an. Sie führt uns zur Vergebung. Sie setzt die Gnade Gottes frei und führt uns zu einem Leben in Christus und in der Gemeinschaft mit Gott. Das ist der Anfang. Und es ist auch tatsächlich die Voraussetzung, dass der Geist Gottes sein Werk in uns beginnen kann. Dass die Feinarbeit, das Handwerk Gottes dann stattfinden kann. Es braucht Buße, damit der Heilige Geist dich durchdringen kann und das Werk in deinem Leben beginnen und fortführen kann. Ich hatte das in meinem Leben tatsächlich so erlebt. Ich hatte damals Eva geschrieben, wir waren da im Austausch. Ich war auf dem Weg irgendwie, dachte, okay, Bibel habe ich mal angefangen zu lesen und war auch in der Gemeinde, habe hier Schlagzeug gespielt im Chor und so, war auch mal im Gottesdienst und habe das, was so hier stattfindet, was wir ja auch in den letzten Wochen gelesen haben, gemacht. Ich habe teilgenommen an der Lehre, war im Gottesdienst, habe Bibel gelesen, habe das Abendmahl angefangen, bewusst auch mal zu nehmen. Das war jetzt dann kein Ritual, das wurde erklärt hier, bevor es genommen wurde und beschrieben, warum wir das nehmen. Diese Dinge haben angefangen, in mir zu wirken. Ja? Und an der Gemeinschaft habe ich teilgenommen. Es war alles schön, es war alles super. Aber irgendwann habe ich dann der Eva geschrieben, da gab es noch kein WhatsApp und so, StudiVZ, ihr erinnert euch vielleicht noch. Und dann habe ich ihr so, da haben wir uns ausgetauscht, sie hat mir gefragt, ja, wie geht's dir? Mit alledem, wie ist so dein Weg? Mit Gott irgendwie, ich weiß es nicht mehr, die Chats sind weg. Und da habe ich gesagt, du, ich fühle mich irgendwie wie so ein, da ist so ein Meer von Gläubigen und ich fühle mich irgendwie wie so ein, ja, ich habe damals, glaube ich, geschrieben, Tropfen Öl, der oben drauf schwimmt. Ich schwimme zwar mit, ich bin so irgendwie dabei, aber so richtig eintauchen, da fehlt mir irgendwie was. Irgendwas fehlt da. Ich wusste gar nicht so richtig, was. Und habe gesagt, ja, ich fühle mich doch irgendwie, ich schwimme mit, aber fühle mich doch wie so ein Fremdkörper da oben drauf. So, jetzt fehlt mir noch eine Sache, ach da. Und es fehlte irgendwie so eine geheime Zutat. Und ich habe aber gemerkt, dass Gott irgendwie doch an mir arbeitet, dass er zu mir spricht, dass er mir gewisse Dinge sagt. So, die, ja, Glaube kommt aus der Predigt, die Predigt kommt aus dem Wort Gottes und so weiter. Das zeigt seine Wirkung. Und die Wahrheit macht dann am Ende ja, führt dich zur Freiheit. Ne? Und Gottes Wort ist Wahrheit. Ich habe dann mich gefragt, ist das Wahrheit? Hat mir das was zu sagen? Und habe gemerkt, ich muss aber irgendwie auch, spricht Gott mich an gewissen Dingen an. Und ich glaube, dass die geheime Zutat am Ende der Heilige Geist war, aber auch Buße. Und es hat sich so angefühlt, als ich angefangen habe, Buße in meinem Leben zu tun, als die Dinge, die hochgekommen sind, die vor Gott zu bringen, dann war das tatsächlich, ich wäre ja geschwommen obendrauf, die Oberflächenspannung war da. Die hat mich davon abgehalten, einzutauchen. Aber wenn da ein Tropfen kommt, dann fängt was an. Und dann wird diese Oberflächenspannung gelöst. Und das, was so in dem Faden drin ist, da sind ja auch fette Wachse und so von der Baumwolle, die eine Oberflächenspannung erzeugen. Da sind Luftbläschen eingesponnen zwischen den Fasern, die einfach davon abhalten, einzutauchen. Aber ich sag's euch, das habe ich in meinem Leben so erkannt, als ich Buße getan habe, umgekehrt bin und vor Gott gekommen bin und gesagt habe, hey, ich treffe falsche Entscheidungen, ich habe falsche Entscheidungen für mein Leben getroffen, ich kehre um und ich verlasse mich auf dich. Ich will jetzt auf dich gucken, ich will Führung durch dich erhalten. Hey, da bin ich eingetaucht. Und dann habe ich erlebt, wie der Heilige Geist seitdem, das ist jetzt 15 Jahre her, mich immer mehr durchdringen möchte. Immer mehr an mir arbeiten möchte. Ja, und wurde dann auch Teil des Leibes Christi, würde ich so sagen. Das war tatsächlich mein Moment. Das war jetzt nicht ein Ereignis, aber es war ein Prozess. Langsam hat es diese Dinge aus meinem Leben entfernt, dass ich immer mehr eintauchen kann in das, was Gott für mich vorherbestimmt hat. So habe ich das wahrgenommen. Buße. Buße ist entscheidend. Wir lesen in Jesaja 55, Vers 7, der Gottlose lasse von seinem Weg und der Übeltäter von seinen Gedanken und kehre um zu dem Herrn. So wird er sich seiner erbarmen. Ezekiel, ein Prophet, weiterer Prophet, sagt, kehr um und wendet euch ab von all euren Übertretungen. Macht euch ein neues Herz und einen neuen Geist. Kehrt um. Fangt an umzukehren. Das ist ein Weg, das ist ein Prozess, der dann stattfindet. Aber das ist der entscheidende Anfang. Und es wird auch Freude im Himmel herrschen, ebenso sagt Jesus, wird auch Freude im Himmel sein über einen Sünder, der Buße tut. Da ist Freude im Himmel. Erinnert ihr euch noch? 2014, Brasilien, WM-Finale, zweite Verlängerung, Mario Götze. Das Tor, da kriege ich heute noch Gänsehaut, wenn ich das sehe und jetzt darüber rede. Wie er da den Ball reinmacht, das ganze Volk hat gejubelt. Du warst hier in Kreuznach auf der Straße, du hast überall Jubel gehört, egal wo in Deutschland. Und genauso freut sich der Himmel über einen Sünder, der Buße tut. Das ist das Entscheidende. Wir können hier Übersteiger machen, wir können uns Spieltaktiken ausdenken, wir können Stilhänzchen machen ohne Ende. Aber wenn wir nicht Buße tun, dann bleibt der entscheidende Treffer aus. Dann bleibt die Freude im Himmel bleibt dann aus. Und der Sieg bleibt aus. Buße ist so entscheidend. Wenn du Buße tust und umkehrst, fällt das entscheidende Tor. Und der Sieg beginnt schon im Himmel. Und dein Weg hier auf der Erde, der geht dann weiter. Mit Gott zusammen. Das ist schön. Und Buße ist nicht nur eine einmalige Entscheidung, es ist ein Lebensstil. Es ist nicht ein einmaliges Ereignis der Umkehr und Hinwendung zu Gott. Ich meine, Jesus sagt ja einmal auch, die Pforte ist eng und der Weg ist schmal. Und das ist nicht so leicht. Der Weg zum Leben, der ist schmal, sagt Jesus. Es ist nicht so leicht, weil Buße tun, umzukehren, vor Gott zu kommen und sagen, ich gestehe mir ein, ich bin ein sündiger Mensch, ich mache Fehler, ich brauche deine Vergebung und deine Führung, ist nicht so leicht. Aber ihr Lieben, wir können nicht die Sünde und Jesus gleichzeitig lieben. Es geht nicht. Wir halten dadurch eine Oberflächenspannung in unserem Leben aufrecht, die uns daran hindert, dass der Geist Gottes uns immer mehr durchdringen kann. Das ist ein grober Arbeitsschritt. Manche Dinge müssen abgetrennt werden. Oder zumindest wir müssen eine Entscheidung treffen, dass das bei uns stattfindet. Dass es weitergehen kann. Und Gott verabscheut viele Dinge. Er liebt viele Dinge, aber er verabscheut auch viele Dinge. Er liebt die Demut und er hasst den Hochmut. Er liebt die Wahrheit und er hasst Lüge. Er liebt das Leben. Also ich liebe meine Kinder, deswegen hasse ich Abtreibung zum Beispiel. Weil ich das Leben liebe, weil es so ein Geschenk ist. Und so gibt es viele Dinge, die Gott auch verabscheut. Er liebt Versöhnung und hasst den Streit. Er liebt das Recht, er hasst das Unrecht. Er liebt Großzügigkeit und hasst den Geiz. Er hasst Götzendienst und liebt Menschen, die in Ehrfurcht vor ihn kommen. Und wir können nicht die Sünde lieben und sie immer wieder tun und wieder und darin leben und gleichzeitig Jesus lieben. Da ist eine Oberflächenspannung, die wir aufbauen. Und es braucht Buße. Und das braucht es als Lebensstil. Eine immer wieder neue Entscheidung. Gott hasst die Sünde, weil sie das Gegenteil von dem bewirkt, was er in unserem Leben bewirken möchte. Der Heilige Geist möchte uns immer mehr in das führen, was Gott für uns hat. Die Sünde, das Gegenteil davon. Aber Gott sei Dank liebt Gott die Sünder. Er hasst die Sünde, aber er liebt den Sünder. Und deshalb hat er auch seinen Sohn ans Kreuz gehen lassen, damit eine Lösung, eine Versöhnung da sein kann, damit es einen Weg raus gibt, und die Macht der Sünde tatsächlich besiegt ist und die Macht eines Stärkeren kommen kann, der stärker ist als der in der Welt ist, nämlich der Heilige Geist. Amen. Amen. Sodass wir immer mehr von diesem Klumpen hin zu einem Rohdiamanten verändert werden können. Aber wenn wir nicht anfangen, das zu hassen, was Gott auch hasst und das zu lieben, was Gott liebt, dann können wir lange warten, dass was passiert, wirklich. Er kann, ja. Was soll er denn tun? Buße ist ein Zustand, in dem man vor Gott zugibt, dass man falsche Entscheidungen getroffen hat oder sich falsch verhalten hat. Einhergehend mit der Sehnsucht nach Vergebung, nach Führung, um es in Zukunft anders zu machen. Und das kann uns doch eigentlich nur dazu führen, dass man Gott im Gebet sucht, dass man nach Führung und Weisung durch sein Wort fragt und danach sucht und dass man auch Korrektur durch Lehre und Gemeinschaft innerhalb der christlichen Gemeinschaft sucht. Wie sonst soll Gott einen führen, sodass sich der Segen seiner Verheißung in deinem Leben einstellen kann? Und er hat viele Verheißungen für uns. Es gibt aber keine Abkürzung, der Weg ist Buße. Und wenn wir die nicht tun, dann kann er auch nicht viel tun. Ja, mal so viel zum Thema Buße. Also das ist so mein Part. Die Umkehr ist tatsächlich mein Part, das muss ich tun. Aber die Führung dann auf dem weiteren Weg, das ist sein Part. Da kommt er ins Spiel, sofern wir laufen und nicht einschlafen. Ja, Reinhard Bonke sagt das so schön, Gott arbeitet mit den Arbeitenden, Gott läuft mit den Laufenden, aber er sitzt nicht mit den Sitzenden. Wir müssen uns schon irgendwie bewegen und was tun. Und dann kann er uns lenken. Nur ein fahrendes Auto kannst du lenken. Wir können Christen sein, wir können wiedergeboren sein und im geistlichen Schlafzustand sein. Das kann passieren. Aber der Geist Gottes möchte uns erwecken. Er möchte erwecken, das, was eingeschlafen ist. Weil ein Schlafender ist manchmal nicht von einem Toten zu unterscheiden. Im Krankenhaus wurden schon viele Schlafende in die Leichenkammer geschoben. Und was passiert, wenn du schläfst? Dann bist du doch auf dich selbst, musst du dich auf dich selbst verlassen. Dann musst du dich ja selbst führen. Aber wenn du geistlich wach bist, hey, da will Gott, da kann Gott dich führen. Dann kann Gott dich führen. Und wenn du schläfst und dich selbst führst und dein Leben selbst lenkst, was für Früchte kannst du dann erwarten? Früchte des Fleisches oder des Geistes? Ihr Lieben, die Fragen müssen wir uns wirklich stellen. Wir müssen sie uns wirklich stellen. Und Buße ist spielentscheidend. Der Heilige Geist hilft uns dabei, auch in die Buße zu kommen. Ich habe das so erlebt. Ich hatte diese Oberflächenspannung und ich habe festgestellt, ja, es braucht die Veränderung des Geistes Gottes. Die kommt bei einem offenen Herzen, aber wenn ich Buße tue, dann durchdringt er mich tatsächlich. Dann kommt er in Teile meines Lebens rein, bringt Licht rein, wo dunkel ist und hilft mir immer mehr, seinen Willen für mein Leben zu verstehen. Aber es ist wie in der Therapie beim Arzt. Du musst hingehen, du musst ernsthaft sein, du musst bei der Wahrheit bleiben und sagen, was du hast. Und dann kann er dir helfen. Dann kann er den richtigen Therapieplan machen. Aber du musst es wirklich ernst meinen und ernst nehmen, das Ganze. Und dann kann er die Wurzel deiner Krankheit angehen. Okay, der zweite Punkt der Verarbeitung von einem Rohdiamanten zum Brillanten ist das Reiben. So, das ist Gemeinde heute. Eine Drehbank. Hierbei wird ein Stein, ein Diamant, durch das Reiben an einem anderen Diamanten in einer drehbankähnlichen Maschine in die gewünschte Schliffform gebracht, zum Beispiel rund, oval, tropfenförmig und so weiter. Und das ist ein schönes Bild von Gemeinde. Eine drehbankähnliche Maschine mit anderen Diamanten. Warum spannt Gott uns hier ein? Weil andere Christen auch Diamanten sind, die er schleifen will. Und nur sie sind aus dem gleichen Holz oder Material geschnitzt sozusagen, dass das Zeug dazu hat, dich zu schleifen. Eisen schärft Eisen. Und deswegen spannt Gott uns auch in die Drehbankgemeinde ein, um uns zu schleifen, um uns zu schärfen, um uns in Form zu bringen. Und es gibt Reibungen, positive und negative in Gemeinde. Ja? Und der Heilige Geist sitzt da und bedient und er weiß, was er machen soll. Wir strugglen manchmal da drin und denken uns, warum? Aber er hat einen Plan. Und er benutzt andere Menschen. Und vor allem in der Gemeinde erlebe ich das auch so. Und wir erleben das doch alle so. Ey, da wirst du richtig geformt. So in der Gemeindearbeit. Im Hebräer 3,13 steht, ermahnt und ermutigt einander viel mehr, Tag für Tag, solange dieses Heute, von dem die Schrift spricht, noch andauert, damit niemand unter euch sich von der Sünde betrügen lässt und sich dadurch dem Wirken Gottes verschließt. Ermahnt und ermutigt einander viel mehr. Wir dürfen nicht vergessen, dass Gott Liebe ist. Das dürfen wir bei allem nicht vergessen. Und dass dieses Ermahnen eigentlich einen positiven Sinn hat. Parakaleo ist das Wort im Urtext. Und das bedeutet nicht mit dem Finger zeigen und die ganze Zeit, du machst das falsch und du machst so das verkehrt und du müsstest so sein. Nein, es bedeutet ein Drängen, ein Bitten, ein Rufen, ein Herbeirufen. Eine Einladung. Das ist dieses Parakaleo. Ermahnt euch einander. Ermutigen, ja, wie schön, das baut auf. Aber das Ermahnen baut auch auf. Wenn man sieht, dass jemand vielleicht einen falschen Weg geht und wie bei Kindern oder in der Familie schlaflose Nächte und dann denkst du, oh, sollte ich was sagen? Sollte ich vielleicht was sagen? Das ist in Liebe gemeint, wenn du Korrektur oder Hinweise erfährst. Und das muss aber doch, glaube ich, vor allem derjenige verstehen, der ermahnt wird, dass das in Liebe geschieht. Oder? Dass du nicht sauer wirst, dass du dich nicht abwendest, sondern dass du es erstmal aufnimmst und an dir wirken lässt, vielleicht eine Kritik oder so. Es ist nicht leicht, aber es ist gut und es braucht's. Weil auch Gott erzieht uns doch. Er liebt uns wie seine Kinder und ein liebender Vater, der erzieht. Also wenn der die Kinder einfach machen lässt und, ach ja, du machst da, ja, ja, mach was du willst, passt schon. Das ist doch keine Liebe. Und das wäre auch in Gemeinde keine Liebe, wenn wir uns nicht umeinander sorgen würden, uns kümmern würden, uns ermutigen würden und auch mal ermahnen würden. Und es fühlt sich doch manchmal an wie eine Drehbank und eine Reibung. Wo man liebt, da ist man ehrlich miteinander, da hält man auch mal Schmerz aus. Und gerade diese Reibungen sind es doch, die uns am meisten formen, oder? Es gibt so eine liebevolle Art. Ich meine, ich habe das selbst auch erlebt. Wenn du jetzt zum Beispiel, der eine hat Stolz, der andere Neid. Aber aus Zeitgründen mache ich das jetzt nicht. Wenn du auf zwei Blätter das draufschreibst, der eine Stolz, der andere Neid, und dann kommst du und du reibst aneinander, dann verschmiert das. Und dann reibt sich bei dem einen vielleicht der Stolz ab, den er hat, und bei dem anderen der Neid. Weil man feststellt, im Gebet miteinander und in Anteil nehmen vielleicht an den Dingen, die den anderen beschäftigen, merkst du, er ist auch nur ein Mensch. Und ich habe eigentlich keinen Grund, stolz zu sein oder neidisch zu sein. Durch das Anteil nehmen an dem Leben des anderen, an dem Gebet füreinander, durch gemeinsames Lachen und Weinen vergeht so mancher Stolz und auch so mancher Neid unter uns. Ja, schmerzhafte Art gibt es auch, der Reibung, Hochmut. Ich habe, ja, vielleicht, dann gibt es auch manchmal stärkere Spannungen, ne? Und Reibungen. Aber vielleicht habe ich danach ein blaues Auge, aber es hat sich am Ende gelohnt. Ja? Am Ende stellt man oft fest, es war es wert, diesen Konflikt vielleicht anzusprechen oder anzugehen, diese Kritik zu äußern. Und es stellt vielleicht zunächst eine riesen Enttäuschung der eigenen Erwartung dar, aber ist hinterher oft ein großer Gewinn. Und es gibt so viele Geschichten, die schmerzhaft sind und waren, wir aber hinterher doch erkennen, dass Gottes Pläne größer sind als die unseren. Ich kenne viele Geschichten hier in der Gemeinde, in dieser drehbankähnlichen Maschine mit anderen Diamanten, die der Heilige Geist bedient, damit du in Form gebracht wirst. In der Welt passiert das auch. Am Arbeitsplatz, mit Arbeitskollegen. Aber in der Gemeinde ist doch eine andere Führung am Werk. Da ist der Handwerker Gott. Ja. Da ist doch nochmal was anderes. Und der Dienst ist doch eine mega, also der Dienst in der Gemeinde ist ein super Übungsfeld, um sich formen zu lassen, weil es da überhaupt nicht um mich geht. Da gibt es das schöne Beispiel von den zwei Frauen, von Maria und Martha, wo Jesus zu Gast ist. Und die eine verliert sich im Dienst und macht und tut und ist Gastgeber hoch drei und die andere sitzt nur da und hört zu, was Jesus sagt. Und dann kommt die andere jetzt, sag doch mal dieser Martha, dass sie auch mal mitschaffen soll. Maria, oh, sorry, umgekehrt. Also Martha war die Fleißige, Maria war die, wie soll man sie nennen? Jesus sagt, du hast das Richtige gewählt, Maria, du hast nämlich zugehört sozusagen. Ne? Du hast, beides ist aber richtig. Ohne den Dienst von, wer war es jetzt? Martha war die Fleißige. Ohne den Dienst von Martha gäbe es keine Party, wo Jesus kommt. Ohne diese Vorbereitung, ohne ihr Sorgen und Kümmern, da wäre ja gar kein Raum, keine Voraussetzung geschaffen gewesen, dass Jesus kommt. Aber wir lesen, hey, wenn Jesus dann kommt und spricht, dann setz dich hin und hör ihm zu. Dann hast du das Richtige erwählt. Beides ist richtig. Wir sehen hier den Dienst, aber wenn die Momente sind, hey, mach dein Handy aus, hör auf zu reden, hör auf rumzuwirtschaften. Wahrscheinlich hat das auch die Töpfe und Gläser, das hat abgelenkt von dem, was Jesus gesagt hat. Und Gott formt unseren Charakter auch durch das Miteinander. Er möchte unseren Charakter formen durch das Miteinander in der Gemeinde, durch den Dienst in der Gemeinde. Und oft tut er das leider auch durch schwierige Dinge. Ich habe früher oft gedacht, ordne dich deinem Leiter unter. Oder geh, auf dem Weg war ich. Ja, habe geguckt, habe gedacht, was macht so große Gemeinden aus? Oh, ein starker Leiter, den braucht's und der soll sagen, wo es lang geht und dann passt alles. Und dann soll sich jeder unterordnen und wenn er das nicht tut, dann soll er gehen, bis mal ein Leiter vor mir stand, der das zu mir gesagt hat. Hochmut, abgesägt, weggeschliffen durch einen schmerzhaften Prozess. Und ich weiß nicht, wo ich heute wäre, was mein Wert für meinen Anspruch angeht, ob ich mehr auf Autorität ausgerichtet wäre und Prinzipien oder so. Und ich weiß nicht, ob Authentizität und Integrität so einen Wert in meinem Kopf hätten, in meinem Denken, was Gemeindebau und so angeht. Wenn ich da nicht durchgegangen wäre, für mich persönlich. Ja, die Gemeinde, eine drehbankähnliche Maschine. Und der letzte Arbeitsschritt ist das Schleifen und Polieren. Das ist die richtige Feinarbeit. Und dann wird aus diesem Klumpen der Finale brillant mit all seinen Facetten. Und das ist auch der Prozess, der am allerlängsten dauert. Weil je mehr Facetten du reinbringst, je mehr du abschleifst, je mehr Kanten und Winkel du reinbringst, desto herrlicher schimmert dieser Brillant, wenn man ihn ansieht. 2. Korinther 3, 17 bis 18. Dieser Herr ist aber der Geist, von dem wir gesprochen haben. Und wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit, haben wir heute gesungen. Ja, wir alle sehen mit unverhülltem Gesicht die Herrlichkeit des Herrn. Wir sehen sie wie in einem Spiegel. Und indem wir das Ebenbild des Herrn anschauen, wird unser ganzes Wesen so umgestaltet, dass wir ihm immer ähnlicher werden und immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen. Diese Umgestaltung ist das Werk des Herrn. Sie ist das Werk seines Geistes. Und dieser letzte Arbeitsschritt ist der persönliche Weg mit Gott, den du und ich gehen können. Es ist die stille Zeit mit ihm, es ist das Gebet, die enge Beziehung, der Glaube, der sich im Vertrauen auf ihn äußert, ein leises Sprechen in der stillen Zeit, ein Wort der Wahrheit, das dich mitten ins Herz trifft, eine Kritik am Verhalten von jemand anderem, die dich selbst erkennen lässt, wie schlecht du dich verhältst. Manchmal passiert das, dann denken wir, jetzt hör doch mal auf, so zu sein. Passiert mir manchmal mit meinen Kindern. Und ich denke mir, gerade hat mich der Geist Gottes voll überführt. Ich bin doch genauso in manchen Situationen. Das sind die Facetten. Und das hört nicht auf bis zum Schluss. Es sind Bibelverse, die lebendig werden in deinem Leben, die du vielleicht in der Predigt aufgreifst oder wenn du Bibel liest oder in einem Lobpreislied. Einzelne Dinge, aber es ist auch in der stillen Zeit mit Gott. Da formt er uns. Und auch in dem Vertrauen, das keiner sieht, ja, das Vertrauen, das du auf Gott setzt, in den schwierigen Dingen auch deines Lebens. Hey, da passiert das, dass du hinterher auch oft erkennst, wie sehr er an dir gearbeitet hat und wie sehr er alles in seiner Hand hatte, obwohl andere Menschen anders entschieden hätten, obwohl du selbst anders entschieden hättest, aber du hinterher merkst, wow, Gott hat das alles in seiner Hand gehabt und währenddessen hat er mich poliert und noch besser gemacht und mehr in sein Ebenbild verwandelt. Wir sind alle nicht perfekt, aber uns ist vergeben und wir wollen immer mehr von Gott poliert werden und geschliffen werden. Johannes sagt, Johannes der Täufer, er muss immer größer werden und ich immer geringer. Und genau das ist dieser Prozess, dieses Bild von der Bearbeitung. Und wisst ihr, wie viel Gewichtsverlust ein Diamant nach der letzten Bearbeitung hat, wenn er fertig ist? Wie viel Gewicht er verloren hat von diesem kostbaren Material? Es ist ja Materie, die kostbar ist. Es bleiben nur 40% übrig. von diesem kostbaren Material, damit aus einem Klumpen so etwas Schönes werden kann. Weniger von mir, mehr von Jesus. Darum geht's. Hey, wir könnten da, glaube ich, auch viel machen. Viel mehr uns mit Gott füllen lassen. Wenn wir nur die Hälfte der Dinge weglassen würden, weniger gammeln würden, weniger Bildschirmzeit und mehr mit ihm Zeit verbringen würden, wo er einfach auch, wo wir uns da einspannen und uns bearbeiten lassen können von ihm. Weniger Zeit verschwenden, die uns hier auf Erden bleibt. Kein halbfertiger Christ sein, nicht den Prozess unterbrechen, sondern wie ein Diamant auf dem Weg zum Brillanten zu sein. Darum geht's. Darum geht's. Und es fängt echt mit Buße an. Buße ist nämlich ein Statement, meine Beziehung zu Gott ist gestört wegen mir. Die Beziehung zu Gott ist gestört wegen mir. Ich will umkehren zu einer funktionierenden Beziehung mit Gott. Es fängt mit mir an, mit meiner Umkehr. Und man gibt vor Gott zu, dass man gesündigt hat. Das ist der Anfang. Das ist der Anfang. Und dann fängt der Jubel im Himmel an und dann geht's los. Und wir haben das im Alpha-Kurs so schön am Dienstag gehört. Das war interessant, dass ich dieses Bild vorher schon hatte für diesen Sonntag, dann war es im Alpha-Kurs. Und deswegen möchte ich auch diese Einladung heute aussprechen und das mal so zeigen. Denn warum ist Buße so wichtig? Sein Leib wurde ja wegen unseren Sünden, unserer Schuld durchbohrt. Also die Nägel und das alles, das ist buchstäblich, das ist unsere Schuld, die ihn traf, die auf ihn gelegt wurde. Wir lesen das in Jesaja 53. Da lesen wir, doch er war durchbohrt um unsere Vergehen willen, zerschlagen um unsere Sünde willen. Und die Strafe lag auf ihm. Und nehmen wir doch seine Gnade nicht für billig. Er hat wirklich gelitten. Diese Sünde traf ihn schwer, unsere Sünde. Und der Nicky Gamble hat das so schön beschrieben. Er nimmt nämlich, ich nehme mal hier die Bibel. Er sagt das ja so, wenn wir die Hand sind und oben ist Gott, dann ist das, was hier in Jesaja steht, das, was passiert ist. Wir gingen alle in die Irre wie Schafe. Ein jeder sah auf seinen Weg. Das ist passiert. Wir alle haben gesündigt. Jeder geht seinen Weg, haben uns zum Teil verirrt, verlaufen. Und dann heißt es aber, und das ist hunderte Jahre, bevor es passiert ist, bevor Jesus tatsächlich am Kreuz starb, da heißt es aber, der Herr warf unsere Schuld, all unsere Sünde auf ihn. Und dann passiert nämlich Folgendes, dass Jesus die Sünde nimmt und sie wegnimmt. Und sie liegt auf ihm. Und was ist mit uns? Wir sind frei. Es ist weg. Es ist weg. Und durch seine Wunden sind wir dann geheilt. Er hat das genommen, er hat das getragen. Wir sind frei. Es steht nichts mehr zwischen uns und Gott. Und wir können ihm Ehre geben, eigentlich nur darin, dass wir ihm unser ganzes Leben geben. Er hat nicht nur sich anspucken lassen, er hat sich auch nicht nur den Rücken zerschlagen lassen mit der Peitsche oder sich die Dornenkrone aufsetzen lassen. Da hat es nicht aufgehört. Er hat sein ganzes Leben gegeben. Sein ganzes. Und er will auch unser ganzes Leben. Das ist das, was er möchte. Er gab sich ganz für uns hin. Und in Offenbarung 3,20 lesen wir, dass Jesus an der Tür steht und klopft. Merkst du nicht, dass ich vor der Tür stehe und anklopfe? Wer meine Stimme hört und mir öffnet, zu dem werde ich hineingehen. Und wir werden miteinander essen. Ich mit ihm und er mit mir. Hey, er steht auf der anderen Seite der Tür und klopft. Das kenne ich von meinen Kindern, wenn sie an der Tür stehen und ich nicht innerhalb von einer Nanosekunde an der Tür bin. Jesus steht an der Tür und klopft. Er steht hier. Immer. Er steht an der Tür deines Lebens und klopft. Er will eintreten und er möchte mit dir essen. Das heißt, er möchte Freundschaft und Gemeinschaft haben. Hörst du das Klopfen? Hörst du das Klopfen in deinem Leben? Vielleicht hast du es mal gehört, bist dir nicht sicher, ob du zur Tür rennen sollst oder nicht, hat es geklopft oder nicht. Vielleicht hörst du es immer wieder, ganz deutlich, aber du traust dich nicht, diese Tür aufzumachen und würdest am liebsten durchs Schlüsselloch gucken, wie sieht das denn aus, wo er herkommt? Auf was lasse ich mich denn da ein? Hey, es braucht Glauben, diese Tür zu öffnen und Jesus hereinzulassen. Es braucht Glauben. Und diese Tür ist nicht verschlossen und die Klinke ist auf der Innenseite. Er klopft nur. Und er will reinkommen. Und er sagt, all denen, die mich aufnehmen und an meinen Namen glauben, gebe ich das Recht, Kinder Gottes zu werden. Und diesen Schritt zu tun, Jesus die Tür zu öffnen, ist ein Schritt des Glaubens. Du weißt nicht zuerst nicht, was auf dich zukommt. Wie fühlt sich das an, dass der Heilige Geist kommt? Wie ist es, die Braut Gottes zu sein? Wie ist es, seine Liebe zu spüren? Aber wenn wir diesen Schritt machen, dann kommt der Heilige Geist und bezeugt vor uns und vor Gott, dass wir zu ihm gehören und seine Kinder sind. Und diese Wahrheit kann dir dann niemand mehr nehmen. Und ich lade dich ein, ein Gebet zu sprechen. Vielleicht zum ersten Mal, zum allerersten Mal. Vielleicht aber auch erneut, weil du das Klopfen hörst in deinem Leben. Dann lade ich dich ein, deine Augen zu schließen und wenn du möchtest leise, wenn du möchtest laut, das Gebet mit mir nachzusprechen.